Der große Preis von Kanada steht vor der Tür an diesem Wochenende, lieber Ralf. Ja, ich begrüße dich erstmal ganz herzlich. Wir sprechen über das Rennwochenende.
Ja, hallo. Heute mal wieder nicht an der Rennstrecke. War zu aufwendig, Kanada. Und ja, dann legen wir mal los.
Genau. Ja, Kanada steht an. Traditionsreiche Strecke, ist die Formel 1 schon Ewigkeiten unterwegs. Bietet eigentlich immer spannende Rennen, viele Geraden, viele Überholmanöver. Freust du dich auf das Rennen?
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Rennen. Ich war, also Montreal war immer einer meiner Lieblingsstrecken oder Lieblingsstädte, sagen wir mal. Da pulsiert das Leben, das ist so eine Mischung aus New York und Paris so ein bisschen. Und die Rennstrecke, ja, die hat es in sich. Das ist so ein Stadtkurs auf der Ile de Notre-Dame. Das ist so ein bisschen etwa 8 Kilometer außerhalb von Downtown Montreal. Man fährt so über zwei Brücken und da gibt es diese Insel Ile de Notre-Dame, wo auch mal die Weltausstellung war. Und da haben sie diese Rennstrecke damals gebaut. Und ja, die ist so ein bisschen unique. Also es gibt nicht viele auf dem Rennkalender, die ein bisschen Ähnlichkeit mit ihr haben. Wenn überhaupt Melbourne, da kann man ein bisschen vergleichen. In Melbourne und Kanada sind die werden von den Autos die gleichen Eigenschaften gefordert. Ich sag mal, starkes Bremsen in die Schikanen rein. Die Autos müssen gut einlenkbar sein, müssen eine gute Traktion haben und über Randsteine gut funktionieren. Das ist so ein bisschen der Vergleich, den man ziehen kann. Und Kanada hat auch immer tolle Rennen geboten.
Auf jeden Fall. Und es gab auch öfter mal Regen und die Prognose für dieses Wochenende ist jetzt ziemlich heftig. Eigentlich Freitag und Samstag soll es durchregnen, auch Sonntag noch. Dann soll es aber zum Rennnachmittag Ortszeit abflachen mit dem Regen. Das könnte aber vielleicht sogar ein paar Sessions geben, die da verschoben werden, oder? Wenn das wirklich komplett durchregnen soll.
Das kommt doch mal. Ich habe einmal 2011 war ich in Kanada, da gab es dieses längste Formel-1-Rennen aller Zeiten, wenn man von Start bis zum Abwinken der Zielflagge, es waren irgendwie über 5 Stunden. Da gab es immer wieder Unterbrechungen. Die Fahrer sind ins Fahrerlager während des Rennens gelaufen, weil die Autos ja stillstanden. Es gab nur, weil die rote Flagge draußen war. Also es hat wirklich Hunde und Katzen geregnet. Irgendwann ist dann besser geworden, man hat wieder gestartet. Dann hat Sebastian Vettel bis zur vorletzten Runde geführt, ist dann auf abtrockener Strecke auf so einem feuchten Fleck nur ausgerutscht und Jenson Button damals im McLaren hat das Rennen dann noch gewonnen. Also das war schon ein Highlight.
Ja, der ist zuvor mit Hamilton kollidiert. Ich glaube, er war zwischenzeitlich sogar einmal kurz letzter Button. Auf jeden Fall ein mega Comeback, da ein richtig spektakuläres Rennen auch mit 4, 5 Boxenstops oder so.
Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen 8-fachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com/Formel1Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24/7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalingeladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung.
Ja, auch dieses Jahr könnte wieder ein Red Bull wahrscheinlich über lange Renndauer vorne fahren. Verstappen ist wieder klarer Favorit, oder?
Verstappen ist in jedem Rennen erstmal Favorit. Das weiß er, das weiß Red Bull, das wissen die anderen auch. Es gibt jetzt keine Rennstrecke, wo man sagen kann, der Red Bull ist nur Nummer 2. Das ist im Moment einfach Status Quo. Monaco war eine Strecke, die nach Red Bull-Einschätzung für sie die schwierigste überhaupt war. Wir wissen, wie es ausging. Selbst da waren sie dominant. Und ja, Barcelona, das war Verstappen in der eigenen Liga. Und Kanada ist so ein bisschen, wie gesagt, wie Melbourne. Aber der Red Bull funktioniert überall gut. Es kommt immer nur darauf an, wie nah die anderen dran sind, was noch passiert. Aber Favorit ist natürlich Max Verstappen, wobei in Kanada alles passieren kann. Red Bull hat jetzt einen Luxusdruck. Sie wissen, dass rein von der Performance her sie schon jedes Rennen gewinnen können. Aber ist das realistisch? Nein, ist es nicht, weil es müssen beide Autos performen, beide Autos müssen durchkommen. Es darf keine Probleme geben. Und Im Laufe der Saison ist das sehr unwahrscheinlich, dass einer nicht mal ein bisschen so viel Pech hat, dass er wirklich alle Rennen gewinnen kann. Also es ist eher unwahrscheinlich, wenn auch möglich. Und Kanada könnte das erste Rennen sein, wo irgendwas passiert. Werden wir sehen.
In Saudi-Arabien hat der Verstappen auch schon einmal Pech, zwar nicht im Rennen, aber im Qualifying. Ja,
Ja
gucken wir
gut, aber
mal.
dann war halt Perez da.
Ja,
Also
stimmt,
Perez ist
ja.
gefordert. Er muss dann da sein, wenn Max mal ein Problem hat. Das ist auch klar. Normalerweise kriegt er das hin, das Auto ist gut genug. Aber wenn nicht, dann kann vielleicht mal ein Dritter davon profitieren. Aber wie gesagt, Favorit ist klar Red Bull.
In Spanien, war ja jetzt Mercedes deutlich stärker. Das Update hat auf jeden Fall gefruchtet. Sie waren eigentlich auch klar die Nummer 2 mittlerweile. Denkst du, es wird auch in Kanada so sein? Oder war das bei Aston Martin eher ein Ausrutscher? Alonso hat ja gesagt, das war das letzte Rennen ohne Podium. Hat er ja große Töne gespuckt. Ja, und Ferrari ist dann ja auch noch mit dabei. Aber die sind wahrscheinlich die vierte Kraft, ne? Wie siehst du das?
Also Red Bull ist Nummer eins, das muss man sagen. Mercedes sagt, stapeln sie tief oder ist es Realität, wenn sie sagen, Kanada könnte ein Problem für sie werden? Also sie glauben selbst, sie sind da nicht so stark wie in Barcelona. Werden wir sehen. Kann schon sein, dass besonders Aston Martin nach der Enttäuschung Barcelona und jetzt auch sehr, wie sie selbst sagen, großen Updates, neuen Teilen in Montreal, selbst den großen Sprung wieder machen und vielleicht Red Bull herausfordern können, zum Beispiel, oder näher kommen. Also Aston Martin glaubt selbst, dass sie Nummer zwei sind im Ranking in Kanada. Man träumt sogar von einem Doppelpodium, also Stroll und Alonso. Das würde aber bedeuten, dass sie alle anderen schlagen müssen und einen Red Bull. Das wird schon schwierig. Ferrari ist eine Wundertüte. Die Strecke in Montreal könnte denen liegen. Aber bei denen weiß man ja nie und die wissen es selbst nicht. Und das ist das große Problem, wie das Auto im Rennen mit den Reifen umgeht, wie das im Rennen funktioniert. Die schießen da mit Schrot und hoffen, dass irgendwann mal eine Kugel trifft. Aber sie wissen selbst nicht so genau, was sie machen sollen. Das weiß man nach Barcelona jetzt ganz sicher. Es kann mal hinhauen, kann man nicht hinhauen. Wenn es hinhaut, könnte Ferrari zweite Kraft sein. Wenn es nicht hinhaut, dann sind sie halt wieder Vierter. Das muss man jetzt sehen. Von der Strecke her, könnte Ferrari da eher besser aussehen. Und Mercedes, wie gesagt, Fragezeichen. Also Ranking, Red Bull, Aston Martin, Ferrari, Mercedes ist so mein Eindruck. Und McLaren darf man auch nicht außer Acht lassen, weil auf Strecken wie Melbourne, Kanada oder auch auf Langsamteilen wie Monaco funktioniert das Auto ganz gut. Die muss man einfach mal auch im Blick haben und Alpine, die ja in Monaco so stark waren und in Barcelona eher enttäuschend, könnten in Kanada auch noch mal ein bisschen stärker werden. Also das sind so die ersten sechs vom Gefühl her.
Ja, sind wir mal gespannt. Und dann kann auch noch mal der Regen vielleicht ein bisschen Würze reinbringen oder das alles noch mal ein bisschen durchmischen.
Ja, klar, Regen bringt immer irgendwie Aufregung und Hektik. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Okay. Bringt immer Aufregung und Hektik, aber das gilt für alle. Aber grundsätzlich ist auch Max Verstappen nicht gerade ein schlechter Regenfahrer, sondern hat ja am Anfang seiner Karriere gerade im Regen brilliert. Also da geht es eher darum, die Traktion auf den Asphalt zu kriegen und wenig Fehler zu machen. Das ist schwierig genug. Es gibt ja auch in Kanada, stehen ja die Leitplanken oder Mauern ziemlich nah an der Strecke. Es gibt diese berühmte Wall of Champion, das ist die letzte Schikane vor Start und Ziel, wo halt schon einige Cracks aus der Vergangenheit ihr Rennen da oder ihre Runde beenden mussten. Ich rede da von Michael Schumacher, Damon Hill, Jacques Villeneuve und. Die sind alle da schon mal eingeschlagen.
Ja, unter anderem auch Sebastian Vettel im Training 2011. Und mit
Ja,
dem
genau.
2011er Auto wird er dieses Jahr auch wieder im Cockpit sitzen am 9. September auf dem Nürburgring. Er wird die Nordschleife fahren im Rahmen eines Red Bull Events dort. Schön, ihn dann wieder im Cockpit zu sehen, oder?
Ja, ich glaube, es war sein Traum, einmal mit einem Formel-1-Auto auf dem Nürburgring zu fahren. Also er hat oft gesagt, BMW hat das ja mal mit Nick Heidfeld gemacht, BMW Sauber. Und da war er fast neidisch, als er das gesehen hat. Da wäre er auch gern gefahren. Und seitdem weiß ich, dass das so ein bisschen in dem Rumor. Jetzt hat er die Chance mit seinem 211er-Auto an so einem Red Bull-Wochenende, zusammen mit Daniel Ricciardo übrigens, seinem alten Teamkollegen, die Nordschleife zu fahren. Ob das jetzt in dem Sinne ernsthaft ist, dass die wirklich versuchen, Richtig auf Zeit zu fahren, das glaube ich jetzt eher nicht. Dafür ist das Risiko zu groß.
Ich fahre
Aber
noch mit
sie werden halt
Demo-Reifen.
versuchen, ja, sie werden halt versuchen, das Beste draus zu machen. Aber viel amüsanter ist, dass noch ein anderer da gerne fahren wollte. Absolut. Und Helmut Marko hat Max Verstappen das verboten. Der hat schon in weiser Voraussicht gesehen, wenn wir den Max auf die Nordschleife lassen, dann gibt es entweder nur am Limit oder gar nichts. Und das war ihm einfach Menschen vom Menschen und Material her zu viel und hat gesagt, nee, das machst du nicht.
Ja, dann hätten wir vielleicht einen kaputten 211er oder er würde einen neuen Streckenrekord fahren, selbst wenn es nur die Demo-Reifen wären. Bei Verstappen ist alles zuzutrauen. Ja, es gibt da Gerüchte, dass Vettel eventuell an Le Mans interessiert sein sollte, vielleicht an einem Start 2024. Was ist da dran?
Tja, dann ich weiß nicht, ob seine Frau ihm die Erlaubnis dafür gegeben hat. Träumen darf man ja. Also im Moment ist er sehr integriert in der Familie und flüchtet so manchmal aus seinem Alltag, indem er dann in England fährt, in Goodwood oder jetzt diese Nürburgring-Aktion. Dann kämpft er auch für seine Bienen, wo die Fahrer in Suzuka die Randsteine gelb-schwarz anmalen müssen. Also ja, er ist grundsätzlich immer am Motorsport interessiert. Ich kann es nicht einordnen, ob da was dran ist, wirklich. Es gibt so viele Spekulationen um Sebastian im Moment. Ich habe keinen Kontakt mit ihm, weil er mit niemandem Kontakt hat. Er ist völlig abgetaucht. Ich kann es nicht einordnen.
Okay, dann sind wir mal gespannt. Vielleicht sehen wir den nächsten im Cockpit, vielleicht aber auch nicht. Einer, der noch auf Vertrags- oder in Vertragsverhandlungen ist, ist Lewis Hamilton mit Mercedes. Ja, da geht es natürlich darum, ob er bei Mercedes weitermacht. Es gab ja immer mal wieder die Gerüchte mit Ferrari. Und Hamilton und Wolff sagen, ja, läuft alles und wir haben ja eine gute Beziehung, alles entspannt. Aber klar ist auch, dass ein Hamilton 19 Millionen Euro schätzungsweise weniger bekommt als Verstappen und der will natürlich ein bisschen mehr Kohle verdienen. Wie ist da dein aktueller Stand bei diesen Verhandlungen?
Ich denke, sie werden sich einig. Es geht gar nicht klar lag das anscheinend an Lewis, dass Max Verstappen im Moment der bestbezahlte Formel-1-Fahrer im Feld ist. Ich glaube auch nicht, dass Mercedes sein Portemonnaie so auffüllt, dass er da rankommt. Es geht eher auch um langfristige Verträge nach seiner Karriere. Das weiß ich. Er war in Stuttgart auf so einer Veranstaltung vor ein paar Wochen, wo auch der Mitarbeiter ganz klar gesagt hat, sein Ziel ist es nicht nur jetzt erstmal weiter bei Mercedes zu fahren, sondern noch viel mehr nach seiner Karriere weiter mit dem Konzern zusammenzuarbeiten, mit gemeinsamen Projekten als Botschafter und so weiter. Ich glaube, das ist das, was wirklich zählt im Moment, nicht das reine Gehalt jetzt als Fahrer noch.
Okay, dann sind wir mal gespannt, wie das da weitergeht und wenn da mal was verkündet wird. Ja, dann einer, der gerne das Cockpit zum Beispiel von Lewis Hamilton hätte oder auch ein anderes Cockpit in der Formel 1, ist natürlich Mick Schumacher, der jetzt auch den Mercedes gefahren ist, nach dem Barcelona-Wochenende den Reifentest gefahren und unter anderem ohne die Heizdecken. Über 140 Runden hat er abgespult, am Ende eine halbe Sekunde knapp langsamer als Russell. Erstmal die Frage, ist das zu viel oder wie aussagekräftig ist es überhaupt bei so einer Testfahrt? Und es war ja auch seine erste Ausfahrt in den Mercedes.
Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Man kann sagen, eine halbe Sekunde, wenn er es erstmal auf der Rennstrecke, der Mercedes, ist eigentlich verdammt gut. Man könnte auch sagen, er ist zu weit weg. Man müsste wissen, wie die Bedingungen am Mittwoch waren, wie viel Sprit, welches Programm mitgefahren ist. Man müsste dagegen vergleichen, wie es war, war es ein Tag vorher mit Russell. Selbst 5 Grad Temperaturunterschied oder ein Wind, der aus anderer Richtung stärker oder weniger stark weht, können dann einen Riesenunterschied machen. Also bevor man das nicht weiß, ist das sehr schwer einzuordnen. Grundsätzlich glaube ich, ist eine halbe Sekunde okay. Russell ist immerhin George Russell, der Lewis Hamilton gerade herausfordert. Also sagen wir mal so, man müsste es genau vergleichen, aber eine halbe Sekunde finde ich jetzt nicht so dramatisch schlecht. Ist okay, ist im Rahmen. Ansonsten ist das Team wohl sehr zufrieden mit ihm. Er musste sich an Vorgaben halten, auch an Vorgaben vor allen Dingen von Pirelli, was die neuen Reifen betrifft. Das heißt, er konnte ja gar nicht so im Sinne glänzen, dass er jetzt auf sich aufmerksam machen wollte, weil er war ja in dem Sinne Erfüllungsgehilfe für den Pirelli-Test. Was die Zukunft ist, Mick ist halt ein rasendes Rätsel. Und zwar deshalb, weil er sehr schwer einzuordnen ist. Ist er wirklich ein kommender Champion? Schwer zu sagen. Ist er überfordert in der Formel 1? Ist genauso schwer zu sagen. Fest steht, Günther Steiner hat mit seinen polemischen Äußerungen, zum Teil auch sehr emotionalen Äußerungen, den Ruf von Mick erstmal ruiniert in der Szene. Das ist so. Das weiß ich, dass wenn sogar so also ganz technokratisch orientierte Zahlenanalytiker wie in Andreas Seidel sich nicht zweifeln, ob Mick ein richtiger zum Beispiel für das zukünftige Formel-1-Sprung von Audi wäre. Die wissen es einfach nicht. Und dieses Nicht-Wissen, dieses Nicht-Einschätzen können, ist das Problem, das Mick Schumacher im Moment hat.
Eben auch auf im Thema Suche nach dem 2024er Cockpit. Da hat ja sogar, das hast ja du geschrieben, Toto Wolff versucht, ihn bei Red Bull unterzubringen, hat da unter anderem den Red Bull-Chef Minzlaff direkt angesprochen und war auch auf dem Tisch das Thema, aber das hatte sich dann schnell wieder erledigt, ne?
Ja, das ist das andere Problem, das Mick hat. Er gerät auch manchmal so in politische Mühlen rein. Wir wissen, dass Toto Wolff und Helmut Marko kein gutes Verhältnis haben. Und also Helmut Marko, der Red Bull-Konsulent und Chefberater, könnte man sagen, der Kopf des Motorsportprogramms des Konzerns. Und als Dietrich Mateschitz noch gelebt hat, hätte Toto gar nicht einen Termin mit dem gekriegt, weil da ging gar nichts, was die persönlichen Verbindungen betrifft. Mateschitz hat ihn nicht ernst genommen, hat sich oft über ihn geärgert. Also Toto Wolff war persona non grata bei Red Bull. Er hat jetzt einen neuen Anlauf, habe ich gehört, genommen bei Oliver Minzlaff, dem Mateschitz Nachfolger. Der hat auch erstmal zugehört, weil er ja eine ganz andere Art von Management ist, er kommt aus Deutschland, aus dem Fußball und so weiter. Und deshalb Toto Wolff das, glaube ich, versucht. Aber das Problem war bei diesem Meeting, so hat man mir das gesagt, dass Toto Wolff parallel zu dem Gespräch mit Minzlaff, wo er Werbung für Mick machen wollte, gleichzeitig beim FIA-Präsidenten nochmal auch wieder Politik gegen Red Bull gemacht hat. Wegen Budget Cap, da wäre irgendwas nicht okay, die sollen drauf achten. Und im Prinzip wollte er halt Red Bull schwächen, weil wenn es ihm total auf den Senkel geht, dass sie ihm um die Ohren fahren. Das hat dann Red Bull natürlich auch rausgekriegt. Damit war das Thema dann erledigt. Denn wenn einer so ein doppeltes Spiel treibt, dann ist das eine politische Sache am Ende, für die Mick nichts kann. In diese Mühlen ist er geraten und damit war das Thema beendet, weil Toto Wolff dieses doppelte Spiel gespielt hat, so wie man mir mitgeteilt hat.
Wie siehst du dann aktuell die Chancen für ein Cockpit von im Jahr 2024? Wo könnte er, wenn dann, unterkommen? Was müsste passieren?
Ja, nochmal, Toto, entweder Lewis Hamilton hat keine Lust mehr und schmeißt das aus irgendeinem Grund auch hin oder dem Russell passiert was, dann müsste aber erstmal Toto Wolff den Mut haben, wirklich Mick als diesen Ersatzfahrer, wenn irgendwas außerordentlich passiert, in das Auto zu setzen. Ich denke, er wird es machen, allein weil der öffentliche Druck so groß ist, weil Mick vom Team gelobt wird. Also wenn das nicht passiert, dann hat Toto Wolff die ganze Zeit die Leute wirklich verarscht, indem er immer wieder gesagt hat, Mick ist ein Guter und wir versuchen ihm zu helfen. Ansonsten sehe ich nur ein Kundenteam und da auch nur Williams. Nochmal. Die haben zwei Fahrer mit dem Alex Albon, wobei Alex Albon immer noch im Red Bull-Dunstkreis ist. Das heißt, wenn theoretisch Red Bull ihn aus irgendwelchen Gründen bei Williams abzieht, wäre da ein Platz frei. Dann geht es um den Rookie Logan Sargeant, der an sich Talent hat und auch schnelle Runden fahren kann, aber irgendwie kriegt er das im Rennen noch nicht zusammen. Was auch schwierig ist für einen Rookie ohne Testfahrten, das sagen ja viele Experten wie Franz Tost. Denn da gibt es jetzt immer wieder dieses Gemurmel hinter den Kulissen, dass man mit ihm nicht zufrieden ist und er so auch so eine Deadline hat, so. Wenn du jetzt nicht in der und der Zeit performst, dann müssen wir uns Gedanken machen. Sollte das passieren, weil ich es nicht weiß, sollte das passieren, dann müsste Toto Wolff aber alles tun, Mick Schumacher in das Auto zu setzen, weil er ja diese Verbindung zu Williams hat als Motorlieferant und vor allen Dingen, weil sein alter Chefstratege James Woolf, der jetzt Teamchef bei Williams ist, schon sehr eine enge Verbindung zu Wolf hat. Also die müsste man dann nutzen.
Wäre schön, wenn wir dann zwei Deutsche nächstes Jahr in der Formel 1 hätten, denn die Karten für Nico Hülkenberg sehen natürlich auch sehr, sehr gut aus. Hat sich jetzt Steinhardt so geäußert, er ist zufrieden mit seinen Fahrern aktuell und man möchte die Entscheidung möglichst nicht so weit rausziehen wie letztes Jahr. Damals wurde ja vor dem letzten Rennen gesagt, dass Schumacher nächstes Jahr nicht im Cockpit sitzen wird. Ja, das klingt ja alles gar nicht mal schlecht, ne, für Hülkenberg.
Ja, aber wenn das so weitergeht, muss ich Hülkenberg fragen, ob er überhaupt noch unter den Voraussetzungen bei Haas hinterherfahren will. Ich meine, der Trend geht eher nach unten im Moment, das muss man so sagen. Er hat ein super Qualifying Barcelona gehabt, aber im Rennen ging gar nichts. Und wenn das so weitergeht, dann würde er dieses Jahr nicht mehr in die Punkte fahren. Und Hülkenberg hat einen viel zu guten Ruf und hat auch einen viel zu großen Anspruch an sich selbst, dass er sich dann wirklich überlegt, muss ich mir das, jetzt habe ich wieder ein Jahr Formel 1 genossen, muss ich mir das antun, beim Team zu fahren, wo ich von vornherein keine Chance habe und dann auch noch einen Teamchef zu haben, bei dem man nie weiß, was am nächsten Tag passiert, von seinen Emotionen her und so. Also, das könnte man auch mal sich fragen, muss das alles sein?
Hat du
Günther
gerade den,
Steiner
ja?
hat keine große Wahl. Sein großer russischer Sponsor, den er hatte, wurde ja verboten, wie wir wissen. Dessen Mazepin, der russische Fahrer, darf nicht fahren, was viele sagen auch besser ist. Also, und Günther Steiner, also Haas braucht Geld von außen. Der braucht eigentlich einen P-Driver und gut, da gibt es immer Möglichkeiten, aber an sich rein von der Performance her. Wäre er gut beraten, beide zu behalten. Und das würde Sinn machen.
Kannst du dir dann vorstellen, dass Hülkenberg, also wenn es wirklich nur diese Haas-Optionen gibt, also die Cockpits sind ja sehr limitiert, dass er wirklich dann aufhören würde sogar? Oder denkt er nicht, also ich meine, Formel 1 fahren ist ja trotzdem noch lukrativ, oder?
Naja, ihm macht es ja Spaß, das sagt er ja. Solange es ihm Spaß macht und es ihm egal ist, ob er jetzt Erfolge haben kann oder nicht, würde ich sagen, okay, das zieht er durch. Aber ich weiß halt nicht sicher, er ist ja auch im gewissen Alter, er ist jetzt 35, wie groß der Spaß noch sein wird, wenn er halt immer wieder im Rennen durchgereicht wird, obwohl er alles gibt und er weiß, es liegt eigentlich nicht an ihm. Das ist jetzt eine Motivationsfrage, die müsste man ihm stellen.
Könnte er nicht
Also.
auch eigentlich einer von Audi sein? Also gut, dann wäre er 38, aber Alonso ist jetzt auch schon über 40 und fährt Formel 1. Und wenn er sich jetzt immer weiter beweist und Haas, den Magnus im Griff hat und dann irgendwann Audi kommt, und er ist ja mit Porsche auch Le Mans-Sieger geworden. Also so ganz
Also
unwahrscheinlich wäre das
irgendwann
nicht, oder?
kommt Audi nicht, sie kommen spätestens 26. Aber die Politik und ich sag mal, die Maßnahmen, die Audi, die laufen ja jetzt schon bei Sauber. Andreas Seidel ist da platziert als zukünftiger Audi-Chef, der ist erst CEO bei Sauber, der wird automatisch die vier Ringe tragen. Nächstes Jahr ändert sich bei Audi, bei Sauber schon was, dass sie Audi-Dienstwagen bekommen. Also man sieht, jedes Jahr nimmt Audi mehr Einfluss da. Natürlich wäre Hülkenberg einer für die. Wenn Audi sich darauf besinnt, dass sie deutsche Wurzeln haben und vielleicht ein deutscher Fahrer nicht Pflicht, aber doch gewollt wäre, gibt es ja nur zwei. Das ist im Moment Nico Hülkenberg, dann Mick Schumacher natürlich, falls man sich doch zutraut, ihm eine Chance zu geben und nicht alles glaubt, was von Günther Steiner so erzählt wird. Und ja. Dann gibt es noch einen Sebastian Vettel, der auch ein bisschen jünger ist als Alonso. Aber ich glaube, das ist eher kein Thema. Ansonsten ist im Moment in Deutschland keiner auf dem Markt. Vielleicht der kleine junge Goethe, der in der Formel 3 fährt. Mal sehen, wie der sich entwickelt. Aber das ist noch lange hin. Also im Prinzip gibt es nur zwei realistische deutsche Möglichkeiten im Moment. Und das ist Mick Schumacher und Nico Hülkenberg, falls Audi da einen Blick drauf wirft.
Na, sind wir mal gespannt. Ja, Ralf, dann zum großen Preis von Kanada hast du bestimmt auch mitbekommen, ist das neue Formel-1-Spiel rausgekommen. Ich habe mal gehört, hat Bianca erzählt, dass du auch im, ich glaub, Pressezentrum sogar mal das 2010er Formel-1-Spiel auf dem Laptop gespielt hast. Bist du da noch drin im Thema?
Ja, ich habe ja zu Hause auch ein altes Formel-1-Spiel, das ich immer noch sensationell finde, damals von 2001, mit allen möglichen technischen Varianten. Also das gucke ich mir manchmal an, wenn ich wieder mal Strecken abfahren will. Ansonsten halte ich von Formel-1-Spielen, ich persönlich jetzt nicht so viel, weil wie gesagt, Auch wenn die Leute mich jetzt nicht mögen deswegen, aber das ist mir völlig wurscht. Es hat mit dem Rennsport nichts zu tun. Mit dem, was in der Formel 1 auf der Straße ist, ist einfach völlig was anderes. Die Leute können das gerne machen, können spielen und aber nochmal, man fährt dann gegen eine Mauer, nichts passiert, Autoschrott, man reloadet, fährt nochmal. Es hat nichts mit Formel 1 fahren zu tun. Es ist wirklich nur ein Spiel.
Okay, ja, haben wir auch da den Unterschied von Ralf Bachmann gehört. Ja, dann danke Ralf für deine Zeit und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann sprechen wir über das Training und über die anderen Themen, die sich vielleicht am Wochenende entwickeln. Danke für deine Zeit. Schreibt gerne eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Bis
Okay.
dahin. Ciao.
Tschüss. Danke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.